Ja, guten Morgen alle zusammen. Mal ein bisschen anstrengender Auftritt hier. Okay, ihr hattet jetzt eine längere Pause von mir, von dem ganzen Zeug, was ich hier immer mitbringe. Aber heute ist es wieder soweit. Die Pause war auch ein bisschen deswegen, weil ich mich persönlich noch nicht bereit dazu fand, den nächsten Ausrüstungsgegenstand wirklich zu nehmen, und zwar das Schwert geht's heute. Letztes Mal hatte ich ja den Helm, da hatte ich auch noch nicht so einen echten Helm, sondern nur so einen Motorradhelm, das hat dann auch nicht so gut funktioniert, aber jetzt ist alles gut. Bevor ich zum Schwert komme, hat mir Gott noch eine ganz wichtige Sache gesagt, das muss ich unbedingt noch zum Helm ergänzen, tut mir leid. Und zwar sagt Gott dann noch was über den Helm, was es genau ist, was für ein Helm, es ist ja der Helm des Heiles. Wir aber haben uns für den Tag entschieden und wollen wach, nüchtern und kampfbereit sein. Dazu brauchen wir als Brustpanzer den Glauben und die Liebe. Die Hoffnung auf Erlösung wird uns wie ein Helm schützen. Also hier wird der Helm nochmal ein bisschen präzisiert. Es ist der Helm der Hoffnung auf die Erlösung. Über das Wort Hoffnung könnte ich ja jetzt stundenlang reden. Mache ich nicht. Es gibt mir nur einen Aspekt, will ich sagen. Und zwar gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen Glauben und Hoffen. Man glaubt mit dem Herzen. Dafür ist der Brustpanzer da, um dieses Herz auch zu schützen. Aber man hofft mit dem Verstand, mit seinen Gedanken, mit seiner Gesinnung. Hoffnung ist eigentlich kein Gefühl, sondern es ist ein Wissen, eine Gewissheit auf eine bessere Zukunft. Der Glaube ist für das Hier und Jetzt und die Hoffnung ist für das Zukünftige. Passt auch zur Jahreslosung. Was Zukünftiges, was noch nicht eingetreten ist. Jemand, der voller Hoffnung ist, kann eigentlich auch kein Pessimist sein, weil er weiß, welche gute Zukunft ihn erwartet. Und er wird sich auch nicht so schnell von Einflüsterungen anderen oder des anderen herunterziehen lassen. Nochmal zur Hoffnung. Das ist ja auch ein berühmter Vers, Römer 11, 1 folgende. Da geht es mir nur um, rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil Bedrängnis Geduld bringt. Und Geduld Bewährung und Bewährung Hoffnung. Und die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Gut, das war noch eine Ergänzung zum Helm der Hoffnung. Ja, das Schwert des Geistes. Wie einige wissen, habe ich ja letztes Jahr ein Schwertkampfseminar mitgemacht. Da haben wir so mit sogenannten anderthalb Händern gekämpft. Das ist so ein Übungsschwert, mit dem wir da gearbeitet haben. Das kann man dann mit zwei Händen greifen und dann so, wie das in den Filmen immer so schön ist. Aber die eigentliche Begrüßung geht so. Das finde ich eigentlich netter erstmal. Okay, für heute habe ich euch aber ein anderes Schwert mitgebracht, weil ich mir das ja immer vorstelle, dass Paulus so einen römischen Soldaten vor Augen hatte. Deswegen habe ich ein Gladius mitgebracht. Das ist jetzt natürlich nur die Scheide, das eigentliche Schwert ist das. So ein Gladius, also ist ziemlich klein im Vergleich zu diesem anderthalbhänder, was ich eben gezeigt hatte. Gladius kennt man auch von Gladiator, also da kommt der Name her, weil die halt auch mit diesen Schwertern gekämpft haben. Und das Gladius ist deswegen auch so kurz, weil mit so einem langen Schwert könnte ich, wenn ich dann noch dieses riesen Schild hier habe, überhaupt nicht richtig da irgendwie was machen. Sondern ich brauche dieses kurze Gladius, weil damit komme ich gut klar hinter dem großen Schwert, hinter dem großen Schild. Es ist auch eher eine Stichwaffe als eine Hiebwaffe. Ja, warum rede ich über das Schwert? Was ist ein Schwert? Wozu dient das? Das ist auch mit ein Grund, warum ich mir so schwer getan habe mit der Predigt, im Unterschied zu den anderen Sachen hier. Das dient ja alles nur meinem Schutz. Also der Panzer, der Gürtel, der Helm, ist alles defensiv. Schutz, aber jetzt kommt halt die erste Angriffswaffe. Und das ist nochmal was anderes. Aber keine Angst, ich kämpfe ja nicht gegen Fleisch und Blut hier und Das Schwert ist auch nicht geschärft, nicht poliert. Es ist für Theater- und Schaukampfzwecke geeignet, steht im Internet. Nicht für den echten Kampf. Okay, das erste Schwert in der Bibel finden wir auch bei meinem Lieblingsthema, bei den Engeln, bei den Cherubinen. Die bewachen immer noch den Garten Eden mit seinem blitzenden Flammenschwert. Das ist die 1. Mose 3,24. Dazu dient auch ein Schwert, um zu beschützen, zu bewachen, Eindringlinge fernzuhalten. Natürlich ist so ein Schwert auch eine mörderische Waffe. 1. Mose 49,5. Die Brüder Simeon und Levi, ihre Schwerter sind mörderische Waffen. Also wenn die Stämme gesegnet werden. Oft verbindet sich der Begriff Schwert mit den Wörtern mit der Schärfe des Schwertes. Zum Beispiel 3. Mose 17,13 und Josua überwältigte Amalek, also sein König, und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Das Schwert wird auch oft so als Synonym benutzt für Kampf und Krieg schlechthin. Ezekiel 7,15: Draußen das Schwert, drinnen Pest und Hunger. Wer auf dem Feld ist, der wird vom Schwert sterben. Wer in der Stadt ist, den werden Pest und Hunger fressen. Was ich auch immer interessant finde, ist, wenn Gott selber sein Schwert zieht, das macht er nämlich auch in Ezekiel 21,10: Und alles Fleisch soll erfahren, dass ich, der Herr, mein Schwert aus der Scheide gezogen habe und es soll nicht wieder eingesteckt werden. Viele kennen ja die Stelle, das wird ja ganz oft zitiert, Micha 4,3: Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Es gibt allerdings auch eine Umkehrung von dem Ganzen. Das finden wir in Joel 4,10. Macht aus euren Pflugscharen Schwerter und aus euren Sicheln Spieße. Der Schwache spreche, ich bin stark. Genau andersrum. Also, das Schwert ist Symbol für Stärke und Kraft. Ist natürlich die Frage, was sagt jetzt Jesus zu dem Thema? Unser Jesus, unser lieber Heiland, unser Friedefürst, unser Erlöser, unser Lamm, das sich willig schlachten lässt. Naja, er sagt aber auch in Matthäus 10,34: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin gekommen, nicht Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ja. Jetzt ist die Frage, ist das alles mit diesem Schwert, also mit dem Schwert des Geistes, mit dem Wort Gottes gemeint? Ich sage jetzt ja, aber nicht nur, weil bei Epheser hatten wir eben gesehen, steht halt, dass es das Schwert des Geistes ist, welches ist das Wort Gottes. Und das finden wir schon bei Jesaja 49,2. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Gut, und jetzt komme ich eigentlich erst, das war sozusagen eine Einleitung, jetzt kommt der zentrale Punkt oder die zentrale Stelle. Jetzt habt ihr so einen Überblick, was Schwert in der Bibel ist, was es bedeutet. Aber woran ich mich orientieren will, ist die nächste Stelle und die nächste Folie. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Okay, kommen wir erstmal zu dem Letzten. Ich fange jetzt mal von hinten an. Ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Richter über Gedanken oder geheimste Wünsche, könnte ich das auch übersetzen. Das alles habe ich schon gesagt. Eigentlich so ein beim Gürtel der Wahrheit, beim Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das Wort Gottes entscheidet und beurteilt, was wahr, gut und richtig ist. Nicht meine Gefühle, nicht meine Befindlichkeiten, nicht meine Gedanken, meine hochtrabenden Ideen, nicht mein Wille, der in den Lenden sitzt, meine hehren Motive und Ziele, sondern das Wort Gottes entscheidet und ist richtunggebend, ja, also richtend. Übrigens gibt es in der Offenbarung also ein herrliches, aber auch ehrfurchtgebietendes Bild von Jesus als Richter mit einem Schwert. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß Treu und Wahrhaftigkeit, und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißem reinen Linnen. Ja, was ich anhab. Aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage, und er wird sie regieren mit eisernem Stabe, und er tritt die Kelter voll vom Wein des Grimmes des Allmächtigen und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte: König aller Könige und Herr aller Herren. Ja, damit erledigt sich für mich auch die Frage, wer das ist. Das ist Jesus. Aber konzentrieren wir uns jetzt mal auf den Anfang von diesem Vers. Das Wort Gottes ist lebendig. Das ist also kein toter Buchstabe, so in irgendwelchen Schriftrollen, die da in Qumran rumliegen oder gefunden wurden. Er spricht in mein Leben, oder es spricht in mein Leben hinein. Das gilt nicht nur vor 2000 Jahren, sondern es gilt genauso heute und für alle Zeit. Es ist kräftig, weil so ein Schwert, hatten wir eben gesehen, ist ein Symbol für Kraft. Und es ist nicht nur so scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Übrigens gibt es in der Bibel, ich habe mal geguckt, ist da irgendwas vom scharfen Schwert die Rede? Und es ist interessant, bei Hesekiel 5,1 fordert Gott ihn auf, seinen Bart mit einem Schwert zu rasieren. Also diese Schwerter waren wohl so scharf, dass man sich damit rasieren konnte. Nur mal so. Aber so, das Wort Gottes ist nicht nur so scharf wie ein Rasiermesser, sondern es ist noch schärfer, steht da. Ja. Und jetzt wird es für mich wirklich interessant. Es dringt durch, klar, weil es stark und weil es scharf ist. Und es scheidet Seele und Geist. Es scheidet Seele und Geist. Was soll denn das bedeuten? Kann man sich viele Gedanken drum machen. Das, was mir kam, ist Folgendes. Wir sind uns, denke ich, einig, dass der Mensch nach biblischem Verständnis halt in aus drei Bestandteilen besteht. Einmal den Körper, der Seele. Und bei Seele, da meine ich die Gefühle, den Verstand und den Willen und den Geist. Und dieser Geist eines wiedergeborenen Christen ist das, was Gott uns bei unserer neuen Geburt schenkt. Das ist die neue Schöpfung, die neue Kreatur aus 2. Korinther 5,17. Dieser Geist, den Gott uns schenkt, der ist vollkommen sündfrei, weil er eben direkt von Gott kommt. Deshalb kann dieser Geist auch nicht sündigen, so wie es 1. Johannes 3,9 steht. Sündigen, also sich von Gott abwenden, kann sich nur unsere Seele, also unsere Gefühle, unser Wille und unser Verstand. Und dies ist der Grund, warum Gottes Wort manchmal unseren Geist von unserer Seele wirklich trennen muss, weil die Seele noch nicht erlöst ist, sage ich jetzt mal einfach. Die versucht halt Zugriff zu nehmen und unser Handeln zu bestimmen, unseren Geist zu dirigieren, statt dass der vollkommene Geist die Seele dirigiert und bestimmt und zum Handeln bewegt. Und deswegen muss das Wort Gottes da manchmal sagen: Seele, halt, stopp, du hast hier nicht das Sagen, sondern der vollkommene Geist. Und das bezieht sich jetzt auf unseren Geist, aber es gibt ja noch einen anderen Aspekt, warum das Wort trennen muss manchmal. Es gibt ja nicht nur den Geist in uns oder unseren Geist, sondern es gibt ja auch den Geist dieser Welt, was auch in Epheser 6 da steht. Die Geister in den Lüften, wie es in Epheser 6 heißt. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter den Himmel. Diese Geister, ja, die Bibel und Jesus nennen sie auch Dämonen, können Zugriff auf unsere Seele und auf unseren Körper bekommen. Das sind all die Menschen der Bibel, wo gesagt wird, die werden von dem Geist ins Feuer geschmissen, ins Wasser geschmissen. Das sind die Menschen wie der Mann von Gerasien, der halt Ketten zersprengt und Seile zerreißt, wo der Geist halt auch Zugriff auf den Körper hat und den dirigiert. Und was tut Jesus dann? Er spricht. Also das ist das Schwert, was aus seinem Mund kommt. Er spricht ein Wort Gottes und er scheidet, er trennt damit, wie gesagt, die Verbindung dieses unreinen Geistes mit der Seele dieses Menschen und mit dem Körper dieses Menschen. Heute nennt man das Befreiungsdienst. Übrigens hat der Teufel eigentlich genau das Gleiche bei Jesus auch selbst versucht, als er dann nach seiner Taufe in die Wüste geschickt wurde vom Geist, also vom Heiligen Geist. Hat der Teufel genau die drei Sachen versucht anzugreifen. Also Jesus hatte ja Hunger nach den 40 Tagen, Hunger, körperliches Bedürfnis, und hat gesagt, du kannst doch alles, mach doch mal aus diesem Stein ein Brot. Also er hat versucht, auf den Körper, auf die Bedürfnis, Hunger Einfluss zu nehmen. Und da musste halt Jesus auch sein Schwert ziehen und sagen, dass der Mensch nicht nur vom Brot allein lebt. Dann hat der Teufel gedacht, okay, mit dem Körper klappt es nicht, versuche ich es mit der Seele. Jetzt auf seine Gefühle. Gefühle, und zwar das Bedürfnis nach Anerkennung, würde ich das mal nennen. Stürzt sich vom Tempel und heißt ja, die Engel werden dich tragen und dann werde ich dich anerkennen und dir dienen. Auch hier musste Jesus sein Schwert ziehen mit dem Wort, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Dann noch ein letzter Angriff, ein letzter Versuch, auch wieder auf die Seele, und zwar diesmal auf das Bedürfnis nach Sicherheit und nach so dem menschlichen Streben nach Reichtum und Macht. Und hier zieht auch wieder Jesus sein Schwert, du sollst allein den Herrn, deinen Gott, anbeten. Und dann lässt der Teufel endlich von Jesus ab. Also Jesus hat, wie gesagt, durch sein Schwert, durch das Wort Gottes, seinen Körper und seine Seele von den Einflüsterungen des Teufels getrennt. Aber das war ja auch schließlich Jesus, ne? Nicht ich. Ich will mich jetzt so ein bisschen mit dem Schwert bewegen, das heißt so ein paar Worte Gottes einfach sagen. Das liegt ja auch bei euch aus und ihr habt es in den Händen und eine tolle Ergänzung eigentlich. Was sagt denn die Bibel von wegen Macht und so? Was für eine Stärke haben wir? Okay, und jetzt kannst du mit der Folie daneben als weitergehen. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und über alle Macht des Feindes, und nichts wird euch schaden. Das hat er zu seinen Jüngern gesagt, also auch zu uns, zu jedem, der Jünger sein will. Oder Jakobus 4, 7. So seid nun unter Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Das Wort fliehen heißt so übersetzt in Panik davonrennen. Oder 1. Johannes 3, 9. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und was ist jetzt mit uns? Da setzt da Jesus noch einen drauf, indem er sagt, Johannes 14, 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere tun als diese, denn ich gehe zum Vater. Oder Markus 16, 17, die Zeichen aber, die folgen denen, die da glauben, sind diese, in meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. In anderen Übersetzungen heißt es auch, sie werden gesund werden. Kleine Ergänzung, fällt mir jetzt gerade auf. Das hat mich manchmal so ein bisschen gestört. Wieso wird es denn nur so besser? Also irgendwie das bei manchen Übersetzungen. Und ich habe so dann noch was anderes gehört, das gefällt mir ganz gut. Heilung ist eigentlich immer ein Prozess, der fängt an und beginnt und wird vollendet. Und wenn ich von Zack auf Zack, Schlag auf Schlag gesund wäre, dann ist das keine Heilung, sondern ein Wunder. Und deswegen Hände auflegen, wenn es um Heilung geht, dann ist es ein Prozess, ansonsten ein Wunder. Jetzt kommen wir nochmal zu dem zurück, zu der Hebräerstelle, machen wir eins weiter. Wir haben ja jetzt geklärt mit dem Mark, mit dem Seele und Geist, und jetzt steht da noch was Interessantes, auch Mark und Bein. Und da habe ich auch immer wieder Gott gefragt, warum soll da, was willst du mit dem Mark und mit dem Bein da? Und dann habe ich so ein paar Aspekte gekriegt. Das erste ist, dass das einfach für den Körper steht, für das Körperliche. Wie gesagt, der Körper will uns ja auch manchmal zur Sünde verleiten. Und deswegen muss Gottes Wort hier eingreifen. Und ich will, um Gottes Willen, jetzt nicht hier sagen, dass der Körper irgendwie was Schlechtes ist. Ne? Jetzt ist ja finstere Mittelalter ist vorbei. Gott hat uns unseren Körper, unsere Sinne gegeben, damit wir genießen können, was er uns gibt. Wirklich genießen können, uns freuen können. Aber wie hier und wie überall gibt es sowas, zwei Sachen. Einmal zu viel und falsch. Und auch beim Körperlichen gibt es das, zu viel und falsch. Sei es beim Essen, beim Trinken, beim Besitz, beim Macht, beim Sex. Okay, gehen wir jetzt noch eine Schicht tiefer mit dem Mark und Bein. Und da mache ich jetzt noch was dazu, was mich immer auch ein bisschen geschockt hat. Und zwar, wenn Jesus so sagt, wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glied dir verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Das ist ja irgendwie, wenn ich das jetzt so wörtlich nehme, ganz schön heftig. Also meine Hand abhacken, wenn ich mal gerade so ein paar falsche Klicks mache am PC oder wenn ich das fünfte Whiskyglas an den Mund führe oder gerade so eine etwas geschönte Steuererklärung unterschreibe oder ja, da gibt es ja noch mehr Beispiele. Also wirklich abhacken. Um das zu verstehen, hilft mir jetzt dieses Mark und Bein. Und jetzt muss ich noch ein bisschen ausholen, was ist denn jetzt Mark und Bein? Oder fangen wir mit dem Bein an. Oh, ja, was soll das? Und ich mache jetzt einfach mal den Beispiel an meinem Oberschenkel. Den kann man jetzt auch gut sehen. Also, wenn ich jetzt so dieses Schwert nehmen würde und würde da jetzt mal ordentlich... Ja, wenn es scharf wäre, würde es vielleicht gehen, aber so nicht. Dann würde das Schwert ja erstmal meine Haut durchdringen. Dann kommen so Muskeln und Muskeln, Faszien und Blutgefäße und mehr oder weniger Fett und Nervenstränge und alles Mögliche. Und irgendwann kommt der Knochen. Der Knochen ist ja das Bein. Alter, ein Ausdruck für Knochen. Und so ein Knochen, der ist hart. Also wenn ich jetzt nur so ein Skalpell habe oder so ein Messer, dann ist da Ende. Da geht da nichts weiter. Da kann ich, das Skalpell kann noch so scharf sein, da komme ich mit dem Knochen nicht weiter. Da brauche ich nämlich Kraft. Da muss ich entweder so sägen. Ihr müsst euch das jetzt nicht so genau vorstellen. Sägen oder was Jesus halt sagt, mit dem Beil hacken. Oder dafür ist ja das Schwert auch gut, weil es einerseits so scharf ist wie ein Skalpell, aber andererseits stark ist wie ein Beil. Also hat beides. Deswegen komme ich halt auch durch den Knochen durch. Okay. Und jetzt bin ich bei dem Mark angelangt. dem weichen inneren Kern. Und was ist jetzt das Mark? Und so für mich war oder ist so Mark eigentlich ja das innerste Problem, der Kern der ganzen Sache, das Innerste von Krankheit, das Innerste von Sucht, das Innerste von Depression, das Innerste von jedem Problem, sage ich mal, was mich angreift. Wirklich das Innerste, der Ursprung, die Ursache von dem Ganzen. Und genau bis dahin dringt das Wort Gottes durch. Es lässt sich nicht von diesem Knochen abhalten, sondern es dringt durch bis zur Ursache. Ganz tief rein. Oder ein anderes Bild wäre eine Wurzel. Also es dringt wirklich durch bis zur Wurzel. Aktuelles Beispiel von mir. Weihnachtsferien, ich fahre mit meiner Tochter und zwei Nichten in Kanditurm zum Klettern. Und wer da schon mal war, der weiß vielleicht, da gibt es auch so eine Slackline. Slackline ist so ein straff gespanntes Band, so ungefähr nur so tief, so hoch über dem Boden. Und da muss man halt versuchen, so drüber zu balancieren. Ja, so wie ich bin, das muss ich natürlich auch probieren, ob das geht. Und dann habe ich meine Tochter und die Nichten dann angestachelt, das auch zu probieren. Hat dann gesagt, ja, wer das dann schafft, bis da hinten hin, das waren so 5 Meter von Wand zu Wand, der kriegt dann Eis. Und ich dachte, das schafft so keiner, das ist so schwer, das Eis habe ich mir gespart. Und dann probieren die das aber so lange und dann schafft auch tatsächlich meine älteste Nichte, schafft das. Die geht dann so drüber und kommt bis zur anderen Wand. Ja, und das lässt mir dann auch keine Ruhe. Dann muss ich das natürlich auch probieren und habe es probiert und ich habe es dann tatsächlich irgendwann geschafft. Und das war ja auch gut. Aber dann muss ich natürlich dann auch mehr, also ich kann da ja nicht, dass ich nur genauso gut bin wie die, das geht ja nicht, sondern ich habe dann versucht, wieder zurückzukommen. Und dann mache ich da so rum und hempel und auf einmal, ja. Genau, der Hexenschuss, den ich eigentlich schon ad acta gelegt habe, weil ich dachte, ich mache jetzt regelmäßig Sport und so, das passiert jetzt nicht mehr und kein Thema mehr, ja, von wegen. Den hatte ich dann wieder. Jo, und dann, erst war es gar nicht so schlimm und am nächsten Tag wurde es aber schlimmer und dann erstmal mit Tabletten und so 1200 Gramm Ibuprofen, die haben dann irgendwie nicht mehr gewirkt. Und dann habe ich dann am nächsten Tag gedacht, okay, da musst du ja wohl mal beten. Da muss ich mal beten und habe mir dann morgens Zeit genommen und gebetet und habe dem Schmerz gesagt, er muss gehen im Namen Jesu und er ist tatsächlich gegangen. Er ist gegangen, er war den ganzen Morgen weg und am Mittag kam er dann wieder. Und dann habe ich dann Gott gefragt, ja, was soll das denn jetzt? Ich habe dir noch geboten, dass er gehen soll und das geht doch nicht, der kann nicht einfach wiederkommen. Und dann hat mir Gott gesagt, dass ich nicht bis zum Mark gegangen bin. Also den Knochen habe ich wohl nicht erreicht, den habe ich nicht durchgeschnitten. Ich bin nicht zum Mark, nicht zur Ursache, nicht zu dem Kern des Ganzen vorgedrungen in meinem Gebet. Und dann zeigt er mir auch, was das Mark ist. Und zwar hatte ich immer noch Reste in mir, die mir sagen, dass ich nichts wert bin, wenn ich nicht genauso gut oder besser bin wie andere. Dass ich nichts wert bin, wenn ich nicht besonders bin. Ich habe keine Anerkennung verdient, wenn ich nicht etwas Großartiges schaffe. Okay, ich habe jetzt noch ein bisschen was kapiert schon, mein geistiges Schwert genommen und diese Restfäden, das waren wirklich nur noch Restfäden, aber die auch noch durchtrennt und dann war es okay. Also dann habe ich gemerkt, der normale Heilungsprozess, was ich eben gesagt habe, die Heilung beginnt und jetzt ist es gut. Oder nach 2 Tagen war es dann gut. Okay. Also das ist das Mark. Und jetzt mal eine Frage, wer weiß denn überhaupt, wofür das Mark so körperlich eigentlich gut ist, außer jetzt Marklöschensuppe zu machen. Was, wofür ist das Mark da? Im Körper? Was? Blut produziert. Das ist die erste Antwort direkt schon das, was ich hören will. Genau. Genau. Im Knochenmark wird das Blut gebildet. Deswegen auch diese berühmten Knochenmarkstransplantationen, wenn einer Blutkrebs hat. Dann braucht man Mark von einem anderen, damit dieses Mark neues Blut produziert. Und beim Thema Blut möchte ich euch auf einen Vers aufmerksam machen, den brauche ich jetzt. Bei 3. Mose 17, 11 und bei vielen, vielen, vielen anderen Stellen steht: Denn des Leibes Leben ist im Blut, und ich habe es euch für den Altar gegeben, dass ihr damit entsühnt werdet. Denn das Blut ist die Entsühnung, weil das Leben in ihm ist. Weil das Leben im Blut ist. Und deswegen mussten halt auch die ganzen Opfertiere sterben. Deswegen musste Jesus sein Blut vergießen. Deswegen kann Gott auch nicht ertragen, wenn unschuldiges Blut vergossen wird. Deswegen schreitet das Blut Abels zum Himmel. Deswegen ist es eins der wenigen Gebote, die die neubekehrten Christen bekommen, dass sie kein Blut trinken dürfen. Genauso wenig wie jeder Jude bei Todesstrafe kein Blut essen darf. Was bedeutet es aber dann, wenn unser Leben durch Krankheit, Schmerzen, seelische Qualen zerstört wird? Dann ist letztlich auch unser Blut vergiftet. Es gibt eigentlich mir ist jetzt keine Krankheit eingefallen, wo man nicht anhand der Blutzusammensetzung sehen kann, dass dieser Mensch krank ist. Am Hormonspiegel, Anzahl der weißen Blutkörperchen, Krebsmarker, Rheumawerte, und heute kann man ja sogar aus dem Blut die genetische DNA entwickeln und kann alle genetischen Erbkrankheiten, sogenannten genetischen Erbkrankheiten, diagnostizieren. Sogar schon von dem Embryo im Mutterleib, aus dem Blut der Mutter, sind sie jetzt dabei. Okay. Und wer ist jetzt diese Quelle, der Ursprung, und ich könnte auch wieder sagen, Wurzel von all diesen Krankheiten und Symptomen und das, was Leben zerstört? Es ist wieder das Mark. Und dieses Mark soll ja eigentlich gesundes, lebendiges, lebenbringendes Blut produzieren. Und dieser, ich sage jetzt mal, unerlöste Mensch, also wenn ich kein Christ bin, der hat halt kein anderes Mark als ein Mark, der das schwach ist, was zerstört ist, was geistig krank ist. Und dann brauche ich mal die nächste Folie. Johannes 10, 10. Der Dieb, also der Teufel, kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Ich, Jesus, bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Und das beginnt für mich bei dem weißen Leinen, bei meiner geistigen Wiedergeburt. Und jetzt will ich da noch ein Bild dazufügen bei diesem weißen Linnen, weil das mich so angesprochen hat. Man könnte sagen, mein altes geistiges Knochenmark wird rausgenommen, entfernt mit der Operation, und diese Operation wird mit dem Schwert gemacht, wo wirklich durchdringt bis zum Mark, und das alte Mark wird rausgenommen und Jesu Mark wird transplantiert. Das Mark von Jesus wird transplantiert. Und dieses Mark, dieser Geist, dieser innere Kern, dieses Vollkommene, das produziert dann mein Blut. Und dieses Blut versorgt dann meinen Körper und macht ihn heil. Und dieses Blut versorgt meine Seele und macht sie heil. Als ich so das gehört habe, dachte ich, oh, das finde ich gut. So, aber jetzt komme ich nochmal zu der Stelle mit der abgehackten Hand zurück. Es ist jetzt natürlich nicht meine körperliche, tatsächliche, stoffliche Hand, die ich da abhacken soll. Weil diese Hand, die hat ja kein eigenes Bewusstsein oder Leben, sondern das sind ja die Nerven. Die Nerven bewegen die Hand. Mein Denken bewegt die Hand, meine Gesinnung bewegt die Hand, meine Seele bewegt die Hand, mein Wille bewegt die Hand. Also dieses falsche Denken wie, mit einer anderen Frau könnte ich glücklich werden. Oder das eine Glas noch, das kann ja nicht schaden. Oder das bisschen Schummeln bei der Steuer macht doch jeder und schadet auch keinem. Und dieses falsche Denken, diese Gedanken, die sind manchmal schon so tief in uns drin und so anerzogen, so gelernt, so ererbt, dass wir denken, das wäre uns, das würde zu uns gehören, das wäre ein Körperteil von uns. Aber es ist nicht so, es ist eine Lüge. Und diese Lüge müssen wir abhacken. Und wenn ich das im Hinterkopf habe, dann kann ich auch sagen, okay, ich hacke jetzt meine Hand ab. Weil es ist nicht meine Hand. Es ist das, was ich denke, was meine Hand ist. Es ist ein falsches Denken und das muss abgehackt werden. So, wie gesagt, das Schwert ist eine Angriffswaffe, es ist eine Nahkampfwaffe. Und wir können mit so einem Schwert, wenn wir da richtig zuschlagen, wirklich Seile zerschneiden und Ketten sprengen. Aber es ist ja so, dass es in der geistigen Welt geschehen soll. Und dann ist so die Frage, ja, wieso kann ich denn, wenn ich hier so ein bisschen mit meinen Worten, mit meinem Schwert rumfuchtele, kann ich denn da oben in der geistigen Welt oder wie man das immer sehen will, wieso kann ich denn da was bewirken? Und dann hat mich Gott auf einen Vers aufmerksam gemacht, den ich so auch noch nicht gesehen habe, aber den ich jetzt einfach so sehe. Matthäus 18,18. Kann man sich genauso gut merken wie 10,10. Matthäus 18,18. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Wenn ich also hier auf Erden einen geistlichen Gefangenen befreie, dann ist er auch im Himmel befreit. Oder wenn ich einen Dämon hier auf der Erde binde, dann ist er auch im Himmel gebunden. Dann ist er da machtlos. Und wieso ist dieses Binden und Fesseln jetzt so wichtig? Da sagt Jesus auch was zu. In Markus 3, 27. Niemand kann aber das Haus eines Starken eindringen und sein Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken gefesselt hat. Erst dann kann er sein Haus berauben. Habe ich am Anfang gedacht, wieso, was sollen wir jetzt rauben? Sind wir Einbrecher? Sind wir Leute, die irgendwie stehlen? Ja, aber nur das, was uns vorher gestohlen wurde. Also wir müssen diesen Starken oder diesen Geist dieser Welt erst fesseln. Und wir können das ja. Wir haben die Macht dazu. Was wir hier binden, ist auch da oben gebunden. Und wenn er gefesselt ist, dann kann er noch ein bisschen rumzappeln, aber der kann uns nicht daran hindern, jetzt die Gefangenen zu befreien und das, was er uns vorher geklaut hat, gestohlen hat, wieder zurückzunehmen. Jo, das hört sich jetzt alles gut an, so Ketten sprengen, befreien, das Gestohlene zurückholen. Und ich habe aber gelernt in meinem Schwertkampfseminar, jetzt hole ich mir gerade mein anderes Schwert, da komme ich ein bisschen besser klar, das Schwert an sich, das kämpft nicht von selber. Also ich muss schon ein bisschen damit üben, ein bisschen trainieren, so mir das wirklich in die Hand legen und lernen, was ist der Oberhau und was ist der Mittelhau. Und ich muss auch parieren können. Ich muss wissen, was der Alba ist. Ich muss wissen, was der Hut vom Tag ist. Und ich muss wissen, wie der Ochse geht, um dann schlagen zu können. Im Schwertkampfsignal. Anders gesagt, ich muss mit dem Schwert selbstverständlich umgehen können, so wie ich selbstverständlich Auto fahren kann. Da muss ich nicht mehr drüber nachdenken, das passiert einfach. Wenn ich in eine Situation komme, dann zücke ich mein Schwert und dann schlage ich zu und dann ist es passiert. Also da darf ich nicht erst noch groß denken müssen und zögern und meine Konkordanz rausholen und Bibelserver aufmachen. Das muss einfach da sein, das muss kommen. Und was ich auch bei diesem Schwertkampfseminar gelernt habe, wenn ich nicht überzeugt bin, dass ich gewinne, dann sollte ich besser gar nicht kämpfen. Weil das könnte gefährlich werden. Also beim Schwert des Geistes muss ich also glauben und nicht nur hoffen, dass es stark und scharf genug ist, Seele und Geist zu trennen und wirklich durchzudringen bis zum Mark, bis zum Kern. Dass es stark genug ist, Seile zu zerschneiden, Ketten zu sprengen und alles Falsche abzuhacken. Und dann kann ich kämpfen. Amen. Gut, das war jetzt lange geredet. Wir wollen das jetzt aber auch praktisch werden lassen. Die Petra und ich, während dem Lobpreis, der dann jetzt gleich anfängt, sind alle eingeladen, die das wollen, hier nach vorne zu kommen und dass wir für sie beten können. Dass wir mit dem Schwert arbeiten. Ich werde die Sachen aber auch wieder ausziehen. Das heißt, wenn jemand das Bedürfnis hat, irgendwas von den anderen Sachen an, ja, dafür Gebet zu halten, also Gürtel der Wahrheit, Panzer der Gerechtigkeit, Helm des Heiles, oder auch, wenn das hier so sein sollte, das weiße Linnen, also erstmal überhaupt Gott zu vertrauen und Gott sein Leben zu geben, dann können wir das jetzt alles gleich machen.